Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 8. Vers der 66. Sure, der Sure Tahrim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der ebenfalls voller guter Mahnung ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr, die ihr gläubig seid, kehrt zurück zu Gott in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird Gott euch eure Sünden vergeben und euch in Paradiesgärten, in denen zu Füßen der Bäume Bäche fließen, eintreten lassen. An jenem Tag, da Gott den Propheten und die, welche ihm Glauben schenkten, nicht beschämt sein lassen wird. Ihr Licht wird zu ihrer Rechten und ihnen vorauseilen, und sie werden sprechen: O Herr, mach unser Licht vollkommen und vergib uns, denn du bist aller Dinge mächtig.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit, sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de, als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B, unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 14. Januar 2022, gleich dem 24. Day 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister in China zur Beschleunigung der strategischen Partnerschaft. Iran und Syrien gründen gemeinsame Bank- und Freihandelszonen. Dänemark wirft Russland, China und Iran Verstärkung von Geheimdienstaktivitäten vor. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister in China zur Beschleunigung der strategischen Partnerschaft. Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat bei den chinesisch-iranischen Gesprächen über den Ausbau der bilateralen Beziehungen sehr gute Fortschritte festgestellt. Zwischen Teheran und Peking würden strategische Fragen erörtert. Amir Abdollahian machte diese Äußerungen am Freitag, nachdem er auf Einladung seines chinesischen Amtskollegen Wang Yi als Leiter einer hochrangigen politischen und wirtschaftlichen Delegation in China eingetroffen war. In den bilateralen Beziehungen genießen wir eine gute Koordination und Vielfalt in verschiedenen Fragen und sind bei unterschiedlichen Themen im Einklang mit den Interessen beider Seiten sehr gut vorangekommen, sagte er. Strategische Fragen stehen auf der Tagesordnung der beiden Länder, und diese haben eine neue Atmosphäre in der Korrespondenz zwischen den Präsidenten der beiden Länder geschaffen, fügte der iranische Chefdiplomat hinzu. Amir Abdollahian soll später am Freitag auch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi über ein 25-jähriges Partnerschaftsabkommen sprechen. Nach seiner Ankunft in China sagte er, dass er sich mit chinesischen Amtsträgern treffen werde, um bilaterale politische Beziehungen und die Umsetzung der Wirtschaftsabkommen zwischen Teheran und Peking zu erörtern. Iran und China haben im März letzten Jahres ein 25-jähriges umfassendes strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Das Abkommen dokumentiert offiziell die umfassende strategische chinesisch-iranische Partnerschaft, die während eines Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Teheran im Jahr 2016 angekündigt wurde. Iran und Syrien gründen gemeinsame Bank- und Freihandelszonen. Iran und Syrien haben vereinbart, eine gemeinsame Bank- und Sonderwirtschaftszonen einzurichten, um ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken, so der iranische Verkehrsminister Rostam Qasemi, der Anfang dieser Woche nach Damaskus gereist war. Qasemi sagte am Donnerstag, dass Iran und Syrien ihre Wirtschafts- und Handelsbeziehungen erheblich ausbauen werden, nachdem das arabische Land fast ein Jahrzehnt lang Krieg und Terrorismus hinter sich gelassen habe. Er hob hervor, dass er während seiner Syrienreise mit den syrischen Behörden über die Einrichtung gemeinsamer Freihandelszonen gesprochen habe. Der Minister sagte, dass der Verantwortliche der iranischen Regierung für Freihandelszonen bald nach Syrien reisen wird, um endgültige Abkommen zu diesem Thema zu unterzeichnen. Iran hat seit dem Ausbruch der Gewalt in Syrien im Jahr 2011 einen wichtigen Beitrag zum syrischen Krieg gegen den Terrorismus geleistet. Teheran hat versprochen, Damaskus auch nach dem Krieg beim Wiederaufbau zu unterstützen. Qassemi sagte, er habe auch mit den syrischen Behörden Vereinbarungen über die Gründung einer gemeinsamen iranisch-syrischen Bank getroffen. Es wurde vereinbart, dass die gemeinsame Bank in Syrien gegründet wird. Dementsprechend wird erwartet, dass iranische und syrische Banken im jeweils anderen Land Filialen einrichten, sagte er. Dem Minister zufolge werden die iranischen und syrischen Amtsträger in naher Zukunft Treffen abhalten, um erste Vereinbarungen, die während seines Besuchs in Syrien getroffen wurden, abzuschließen. Die Gespräche sollen sich in Zukunft auf eine verstärkte Präsenz iranischer Produktionsunternehmen in Syrien konzentrieren, darunter diejenigen, die Landmaschinen und Ausrüstung herstellen, um die landwirtschaftliche Aktivität in dem arabischen Land in der Nachkriegszeit anzukurbeln. Dänemark wirft Russland, China und Iran Verstärkung von Geheimdienstaktivitäten vor. Der dänische Sicherheits- und Nachrichtendienst hat neue Vorwürfe gegen Russland, China und Iran erhoben. Die Bedrohung Dänemarks habe in den letzten Jahren durch ausländische Geheimdienstaktivitäten, darunter Russlands, Chinas und Irans, zugenommen, behauptete der dänische Sicherheits- und Nachrichtendienst in einem Bericht. Ausländische Geheimdienste, darunter die von Russland, China und Iran, hätten versucht, Studenten, Forscher und Unternehmen zu erreichen, um Informationen über dänische Technologie und Forschung zu nutzen, heißt es in dem Bericht des dänischen Sicherheits- und Nachrichtendienstes. Iran reagierte darauf und warf Kopenhagen vor, ein sicherer Ort für Al-Ahwazir-Terroristen zu sein, deren Aktivitäten in Iran viele Menschenleben gefordert haben. Die dänische Regierung, die behaupte, den Terrorismus zu bekämpfen, habe der Terrorgruppe Al-Ahwazir erlaubt, auf ihrem Territorium zu operieren und sich zu etablieren. Und einige der Anführer dieser Terrorgruppe hätten ihren Sitz in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Jemen trifft von VAE unterstützte Militante und IS-Kräfte bei kombinierter Raketen- und Drohnenoperation. Die jemenitische Armee und die Volkskomitees führten eine kombinierte Raketen- und Drohnenoperation gegen von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte Militante und IS-Terroristen in der südlichen Provinz Shabwa durch. Die gemeinsamen Streitkräfte inszenierten die Operation am Donnerstag, als sich die von den Emiraten unterstützten Milizen dem Bezirk Ain der Provinz näherten, berichtete der jemenitische Fernsehsender Al-Masira unter Berufung auf den Sprecher der jemenitischen Armee, Brigadegeneral Yahya Sari. Die Söldner der VAE wurden gezielt angegriffen, sagte er und fügte hinzu, dass eine große Zahl der Söldner bei der gemeinsamen Operation getötet und verletzt wurde. Erst am Mittwoch schlugen die alliierten Verteidigungskräfte erfolgreich gegen die Loyalisten von Abu Zabi und IS-Terroristen zurück und befreiten hunderte Quadratkilometer Land in der Provinz. Sari verkündete den Sieg und sagte, bei der Operation am Mittwoch seien mehr als 515 Militante und IS-Terroristen getötet worden, darunter hochrangige militante Kommandeure, während über 850 weitere verletzt wurden. Shabwa liegt direkt südlich der strategisch wichtigen Provinz Ma'rib, wo die jemenitischen Truppen ebenfalls große Fortschritte machen und kurz vor der Befreiung der Provinzhauptstadt stehen. Seit März 2015 sind die VAE der wichtigste Verbündete Saudi-Arabiens in einem von Riad geführten Krieg gegen das verarmte Land. Die Invasionskoalition hat versucht, die Macht der ehemaligen von Saudi-Arabien unterstützten Regierung des Landes im Jemen wiederherzustellen. Sie hat das Ziel verfehlt, während die Zehntausende Jemeniten getötet und den gesamten Jemen zum Schauplatz der schlimmsten humanitären Krise der Welt gemacht hat. Lavrov: Russlands Geduld mit dem Westen, eine Entscheidung zu treffen, geht aus. Russlands Geduld mit dem Westen sei zu Ende, sagte Außenminister Sergei Lavrov. Moskau werde nicht ewig darauf warten, dass die USA und die NATO auf seine Sicherheitsforderungen reagieren. Unsere Geduld hat ein Ende. Wir sind sehr geduldig. Ihr wisst, dass wir uns schon lange zurückhalten. Wir haben uns sehr lange zurückgehalten. Jetzt ist es Zeit für uns zu gehen. Wir warten auf diesem Wagen, auf den Fahrer, dass er uns speziell auf unsere Vorschläge antwortet, sagte Lavrov am Freitag auf einer Pressekonferenz in Moskau. Russland werde nicht endlos auf Veränderungen und Versprechen des Westens warten. Moskau wolle eine detaillierte schriftliche Antwort auf seine Sicherheitsforderungen samt einer Erklärung, fügte er hinzu. Der russische Außenminister sagte, Präsident Wladimir Putin könne die endgültige Entscheidung treffen, sobald Moskau eine präzise Antwort auf seine Vorschläge und Gegenvorschläge aus dem Westen erhalten habe. Im Großen und Ganzen sind wir davon überzeugt, dass mit gutem Willen und Kompromissbereitschaft immer eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann, so Lavrov. Wenn unsere Vorschläge abgelehnt werden, werden wir die Lage beurteilen und dem Präsidenten Bericht erstatten. Die Russische Föderation wird eine Entscheidung unter Berücksichtigung aller Faktoren treffen, vor allem im Interesse einer zuverlässigen Sicherheit, sagte er abschließend. Westliche Regierungen werfen Russland vor, im Zuge einer militärischen Aufrüstung nahe der Grenze eine Invasion in die Ukraine geplant zu haben. Moskau weist den Vorwurf zurück und besteht darauf, dass seine Einsätze defensiver Natur sind. In jüngster Zeit war Moskau besonders verunsichert über die Aussicht auf eine Aufnahme der Ukraine in die NATO und warnte vor ernsthaften Maßnahmen, um diesem Szenario entgegenzuwirken. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 4 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Entscheidende Woche in den USA-Russland-Beziehungen. Beide Delegationen sitzen zurzeit in Genf. Die entscheidende Frage für Moskau: Was ist dem Westen wichtiger? Weiteres Vordringen in Europa nach Osten oder gute Beziehungen mit Russland? Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörsel, warnt im Interview vor dem faktischen Scheitern der Gespräche und der damit jetzt rasch wachsenden Kriegsgefahr. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hostel, Sie haben eingangs auch erwähnt, dass es zwei weitere Gespräche geplant sind, NATO im Rahmen des NATO-Russland-Rates und der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Also was erwarten Sie damit, nachdem Sie das ausgeführt haben, von diesen allen drei noch bevorstehenden Gesprächen?
Ja, ich hatte vorhin gesagt, kein Pfifferling, das will ich gern kurz erläutern. Bisher haben in den ganzen Gesprächen zwischen Joe Biden und Putin auch und so weiter beide Seiten klar gezeigt, dass sie darin übereinstimmen, dass sie nicht übereinstimmen. Agree to disagree heißt das auf Englisch. Und das ist die Situation hier. Die werden auch diesmal auseinandergehen. Sie werden nicht übereinstimmen. In der New York Times, im Kommentar, war gestern eben zu lesen, in dem gleichen Kommentar mit der verlogenen Behauptung, dass Russland die Weltführung anstrebe, ja, dass ja die USA entgegenkommen könnten und könnten sagen, ja, wir planen jetzt nicht, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, ohne allerdings sozusagen damit festzulegen, dass sie das nie tun werden. Mit anderen Worten, das ist eine Nullnummer, was da angeboten wird. Das steht nur, zwischenzeitlich überlegen wir uns, dass wir es doch nicht machen könnten. Nicht? So ist das dann ins Deutsche übersetzt. Das ist ungefähr die diplomatische Wirkung davon. Die ist nicht weiter wichtig oder interessant für das russische Anliegen. Immerhin hat die New York Times einen Beitrag geschrieben zum Thema, die Russen sagen, dass der Westen sie nicht versteht. Das ist typisch New York Times. Die Russen sagen einfach, der Westen möchte weiter aggressiv vordringen und wir werden das stoppen. Punkt aus Ende. Unsere Sicherheitsinteressen sind überschritten. Wir haben rote Linien gezeigt. Entweder werden sie eingehalten oder es gibt Konsequenzen. Das ist die russische Seite der Geschichte. Die USA wollen nichts stoppen. außer vielleicht eine kurze Verzögerung bei der NATO-Aufnahme der Ukraine, von Georgien wurde erst gar nicht gesprochen, aber durch Russland eben schon, ja. Und die Russen auf der anderen Seite sagen, sorry, wenn ihr gar nichts macht, werden wir handeln müssen. Und das ist das, was da jetzt passiert ist. Und ich befürchte, dass diese Gesprächsrunden, die jetzt, wie soll man sagen, festgelegt sind und die jetzt innerhalb von dieser Woche angesetzt sind, dass die nur dazu dienen, festzuklopfen, dass die ganze Welt sieht, die USA werden ihren aggressiven Drang Richtung Osten in Europa auf Kosten des europäischen Friedens, der europäischen Sicherheit, des europäischen Handels, der europäischen Beziehungen nach Osten zu Russland und so weiter nicht aufgeben. Es wird einfach weitergehen, so lange, bis es kracht. Das wird aus dieser Woche herauskommen. Und wenn ich das vorher weiß, dann spreche ich gern mal mit Ihnen, lieber Herr Scharogny, um alle zu warnen, dass wir uns entweder jetzt wehren gegen Washington oder es kann alles passieren. Alles heißt Krieg, Weltkrieg.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Efterhori mit dem Titel Beheshte Arezu, das heißt Das Paradies der Träume.
شایم سوی تو ای روی تو خندم چه گذار ای بهشت آرزو ای لاری رو تا بندر افسار ای نگاهت جور نوشه شایم سوی تو ای روی تو خندان چه گلزار ای بهشت آرزو ای لال رو تا بند رخسار
چو جانی چو جان جهانی کمال صفا بیا نظر کن به چمن درخت گل ناز سمن ببین به هر سوند و خدار شکفته در دشت و دمن خوشم که در چنین هوا به روی ما جنرمه ها کنت دست قم را جانش را کنت دست بنده ها جانش را
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Sie erinnern sich, letzte Woche sprachen wir über die Provinz Semnan im Nordosten Irans, über ihre geografische Lage und natürliche Gegebenheiten. Heute besuchen wir die Provinzhauptstadt Semnan. Die Provinzhauptstadt Semnan befindet sich auf 1100 Meter Höhe über dem Meeresspiegel und 218 Kilometer von der Hauptstadt Teheran entfernt. Die Stadt ist alt. Islamische Geographen glauben, dass die ersten Bausteine von Tahmures, einem König der Pishtadian-Dynastie, aus der prähistorischen Zeit gelegt wurden. Semnan hat im Laufe seiner Geschichte viele Höhen und Tiefen erlebt, an vielen Kriegen teilgenommen, zahlreiche Siege und auch Niederlagen erfahren. und ist es immer wieder von verschiedenen Völkern und Feinden aus Ost und West angegriffen worden. Die Ruinen alter Schlösser und Zitadellen um die Stadt herum zeugen von der turbulenten Geschichte dieser Region. Für die Touristen waren von jeher die grünen und frischen Gärten von Semnan sehr attraktiv. Ein Beispiel dieser Gärten ist der iranische Garten im Laufe der Geschichte. Der bekannte Abenteurer aus dem 7. Jahrhundert, Yaqut Hemavi, schrieb in seinem Reisebericht über Semnan: »Ich habe diese Stadt gesehen. Dort gibt es viele Gärten und Bäume. In den Häusern fließen Bäche. Dieser Ort ist sehr anschaulich.« Das historische und natürliche Land Iran gehört zu den ersten Orten, wo sie Menschen angesiedelt haben. Hier entstanden die ersten Brutstätten der Zivilisation. Archäologische Forschungen und Funde auf dem Damran-Hügel, dem historischen Shahrud-Hügel und andere historische Orte haben ergeben, dass sie in sehr alten Zeiten, so etwa im 6. Jahrtausend vor Christi bis heute, von Menschen besiedelt waren. So gesehen verfügt Semnan über unzählige historische und antike Denkmäler aus prähistorischer Zeit bis zu den Katscharen. Teile dieser Schätze befinden sich in Semnan. Wir werfen nun einen genauen Blick auf eine Auswahl dieser Werke. In der Stadt selbst und in der Umgebung befinden sich zahlreiche Zitadellen, die zu den wichtigen historischen Sehenswürdigkeiten zählen. Die Stadt ist sehr alt. Ihre geografische Lage hat sie den Angriffen verschiedener Völker ausgesetzt. Zur Verteidigung haben die Menschen zahlreichen Zitadellen und Verteidigungsanlagen um Semnan gebaut. Die meisten wurden nach dem Ort, wo sie sich befinden, benannt. Mit der Zeit sind leider viele zerstört worden und nur wenige Ruinen übrig geblieben. Wir zeigen Ihnen heute die Soru-Zitadellen. In einer Gebirgsregion 10 Kilometer nordöstlich von Semnan sind die Ruinen von zwei starken und uneinnehmbaren Zitadellen zu sehen. Die Struktur und ihr Standort sind von beachtenswerter Bedeutung. Sie flankieren die Soru-Anbaufelder, die selbst eine Augenweide in der Region bieten. Die nördlich liegende Zitadelle nennt sich Soru-Kuchaik bzw. Kleiner Soru, die südliche Soru-Bosorg oder Großer Soru. Die nördliche Zitadelle ist größtenteils verwittert, doch die Konstruktion ist von solcher Festigkeit, dass sie noch heute das leere und schweigsame Tal Mazar-e-Soru beherrscht. Die südliche Zitadelle befindet sich auf einem sehr hohen Gipfel. Sie ist von solcher Stärke und so unbezwingbar, dass sie aus Sicht von Forschern zu den wichtigsten Verteidigungsanlagen im Osten Irans zählt. Der Zugang ist sehr gefährlich und beschwerlich. Von außen scheint die Zitadelle in drei Stockwerke angelegt worden zu sein. Der dritte Stock war scheinbar für Soldaten und den Burgherrn vorgesehen. Ein interessanter Punkt für Forscher ist die Wasserversorgung der Zitadelle. Das Wasser wurde auf traditionelle Weise von einer Quelle, die 100 Meter tiefer liegt, in die Burg geführt. In den vier Ecken der Zitadelle wurden vier sehenswerte Wachtürme gebaut. Die ersten Bausteine sollen von den Pishtadian und Kianian gelegt worden sein, doch fest steht, dass sie in verschiedenen Epochen den jeweiligen Völkern gedient haben. Bei den Assekiden galten sie als wichtige Stützpunkte. In der islamischen Ära waren die Zitadellen für Armen von Tabaristan sehr bedeutend. Die Provinz Gumez, die heutige Provinz Semnan, war ein wichtiger Aktionsbereich der Ismailiten. Daher waren die zwei Zitadellen für zwei Jahrhunderte Sammelort von Aktivisten dieser Sekte. Musik.
Die Großmoschee von Semnan ist ein weiteres wertvolles Denkmal der Provinz, eines der ältesten islamischen Werke der Stadt. Schätzungen und archäologischen Forschungen zufolge wurde die Moschee im 1. Jahrhundert nach Hijra auf den Ruinen eines Feuertempels gebaut. Im Laufe der Zeit hat man dann diverse Veränderungen vorgenommen, sodass die Moschee schließlich unter den Temuriden ihre heutige Gestalt annahm. Sie weist noch Merkmale der Temuriden und Mongolen auf. Das 32 Meter hohe Minarett repräsentiert das Alter dieses Bauwerks. Er befindet sich im nordöstlichen Flügel und wurde zwischen 417 bis 466 im Mondkalender gebaut. Auf den Wänden sind Tafeln in Kufi-Schrift zu lesen, die mit Kachelarbeiten verziert sind. Das Minarett, bekannt als Seldschuken-Minarett, zählt zu den schönsten Bauwerken dieser Ära und wurde deshalb in der Liste der Nationaldenkmäler aufgenommen. Die Imam-Moschee bzw. die Sultani-Moschee ist ein weiteres Bauwerk im Stadtzentrum, ebenfalls auf der besagten Liste. Die prachtvollen Kachelarbeiten zeugen von der Kunst iranischer Meister. Das Argi-Tor ist aus der Mitte der Qajaren-Dynastie erhalten geblieben. Früher bildete es den nördlichen Eingang des Regierungsviertels, das heute nicht mehr vorhanden ist. Das Tor hat zwei Fassaden, eine nördliche und eine südliche, die auf dem Eingangsbereich und zwei kleinen Gängen an den Flanken sowie zwei Terrassen besteht. Diese und die Gänge sind mit kleinen gelben, schwarzen und türkisfarbenen Dreieck-, Quadrat- und Karokacheln verziert. Die nördliche Fassade bildet die eigentliche Attraktion, die sich mit traumhaften Kachelarbeiten präsentiert. Sie zeigt sich in Form von sechs minarettartigen und rund angelegten Säulen. Der prägende Torbogen zeigt eine Kampfszene zwischen Rustam und dem weißen Div, entnommen von den alten iranischen Märchen, dargestellt auf atemberaubenden bunten Kacheln. Der Sockel des Tores ist mit Ziegelsteinen gebaut. Auf beiden Seiten stehen Säulen mit Kachelarbeiten. Die Türen sind vom schweren Holzbalken gebaut. Nach alter Tradition werden sie nachts geschlossen. Auf den Kacheln sind Tafelschriften angebracht worden, die vom bekannten Künstler von Semnan bei den Qajaren, Sayyid Muhammad Borer Tabotaboye Semnani, geschrieben wurden. Das Argi-Tor repräsentiert die historische Stadt Semnan. Es befindet sich am besten Punkt der Stadt. Nach der Islamischen Revolution wurde es renoviert und restauriert und so der Stadt erhalten geblieben. Weiteres werden wir in der nächsten Woche besprechen. Bis dahin, auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hojat Ashraf Zadeh mit dem Titel Qalb-e Safid, auf Deutsch Weißes Herz.
بین مرگ و زندگی خاطر است که چشای بس یادت میاره مثل گم کردن و پیدا شدن نفسای خسته یادت میاره روی تخت گرم بیمارستان
پشت شیشه های بارونی و خیز قطر قطر زندگی تو دوره کن لحظه لحظه خاطراتو بنویس بنویس آینه قدی عشق روبروی تن بیمار منه واسه موندن یه فرشته نجات مثل پروانه پرستار منه بگو به شهر بی تماشا بگو ماه من از شبای یلدا بگو از اتفاق لحظه لحظه من از آفتاب صبح یه امید تازه یه قلب سفید وارث نجیب بانوی قریب حس امنیت و آرامش من ناجی شریف لحظه های سخت عشق بی وقفه پرستار بطن بگو به شهر بی تماشا
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit. In der letzten Folge haben wir über mäßiges Essen gesprochen. Maßlosigkeit beim Essen und deren schädliche Folgen auf Körper und Seele sind Themen, die schon in der vergangenen Woche behandelt wurden. In der heutigen Sendung werden wir dieses Thema weiter besprechen. Über mäßiges Essen gibt es sehr viele wertvolle Erläuterungen in islamischen Texten. Religiöse Gelehrte verachten den Genuss von köstlichen Speisen nicht, aber es ist wichtig zu wissen, wie man richtig und mäßig isst. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben nur auf Genüsslichkeit ausrichtet und diese zu seinem einzigen Ziel macht, was ist dann der Unterschied zwischen einem Menschen und den anderen Lebewesen? Folgender Satz von Imam Ali ist sehr wichtig und regt zum Nachdenken an. Liebe das Leben nicht aufgrund des Essens, sondern liebe das Essen, um zu leben. Imam Sadr a.s. vertritt die Meinung, dass diejenigen, die normal essen, bei allen Völkern beliebt sind. Denn dies hat sowohl äußerliche als auch innerliche Vorteile. Heutzutage wird das Thema von einer mäßigen Nahrungsaufnahme sehr oft behandelt. Zum Beispiel, um eine gute Figur zu haben, soll man wenig essen. Psychologen sind der Meinung, dass diejenigen, die zu viel Nahrung zu sich nehmen, körperlich keine schöne Figur haben und wenn sie dann in der Gesellschaft erscheinen, unter psychischen Problemen wie Angst leiden. Mediziner meinen, dass man durch zu viel Essen früher alt wird, denn bei einer Person, die überernährt ist, werden die Verdauungsorgane überbeansprucht, was sich auf das Lebensalter auswirkt. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sprach: Kein Fass hat der Sohn von Adam schlechter füllen können als das Bauchfass. Dabei hätte er für sein Leben nur ein paar Löffel benötigt. Es wird gesagt, dass ein ägyptischer Arzt vor 3600 Jahren scherzhaft sagte: Ein dicker Mensch wird mit einem Viertel der Menge, die er isst, auch überleben, und von dem restlichen Dreiviertel leben die Ärzte. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, erzählte einmal eine Geschichte über Jesus Christus. Er sagte: Eines Tages ging mein Bruder Jesus durch eine Stadt, dort hörte er ein Ehepaar streiten. Jesus fragte sie: Was ist denn mit euch los? Der Mann antwortete: O Prophet Gottes, das ist meine Frau und es gibt nichts gegen sie einzuwenden. Sie ist eine gute Frau, aber ich möchte sie verlassen. Jesus fragte ihn nach dem Grund. Er antwortete: Meine Frau sieht im Gesicht nicht mehr frisch und schön aus, obwohl sie nicht alt ist. Da betrachtete Jesus die traurige Frau und sprach sie an: Möchtest du wieder schön und frisch aussehen? Die Frau wunderte sich und antwortete mit Ja. Jesus, Friede sei mit ihm, sagte: Beim Essen solltest du, bevor du satt bist, aufhören. Denn wenn dein Magen überfüllt ist, wird dein Gesicht seine Frische verlieren. Die Frau nahm die Empfehlung Jesus Christus wahr und nach einiger Zeit sah sie wieder frisch und fröhlich aus.
Sich zu ernähren, wenn man Hunger hat, und aufzuhören, bevor man satt wird, sind auch wertvolle Lehren vom Prophet Mohammed. In der Tat kann man behaupten, dass der Islam mit seinen logischen, mäßigen Empfehlungen sehr auf die Gesundheit des menschlichen Körpers und dessen Seele achtet. Imam Ali sagte: Derjenige, der wenig isst, kann klar und logisch denken. Dieser kurze Satz will uns sagen, dass man beim Hungrigsein empfindlicher ist und besser denken kann und auch wachsamer ist. Mit anderen Worten, das zu viele Essen und Trinken stoppt das geistige Wachstum. Dies wurde auch wissenschaftlich bewiesen. Mediziner sind der Meinung, dass das viele Essen im Magen mehr Enzyme braucht, die Magenwand produzieren muss. Daher wird mehr Blut ins Verdauungssystem fließen und weniger ins Gehirn. Dabei benötigt das Gehirn mehr Blut als die anderen Organe, denn durch das Blut gelangt Sauerstoff und Nahrung in unsere Denkzentrale. Aus diesem Grund sinken die geistigen Aktivitäten bei überernährten Personen und diese sind weniger kreativ und innovativ. Auch in islamischen Lehren wurden die psychischen und moralischen Folgen von zu vielem Essen erwähnt, wie etwa Herzlosigkeit und Selbstsucht sowie der Verlust von Tugendhaftigkeit. Prophet Mohammed sagte, dass man einen gesunden Körper und ein reines Herz durch weniges Essen erreichen kann. Fasten ist eine der Säulen des Islam. Über die heilenden Wirkungen des Fastens sprach Prophet Mohammed wie folgt: Fastet, damit ihr eure Gesundheit sichert. Dr. Akbar Ejroi erwähnt über das Fasten sehr interessante wissenschaftliche Punkte. Er sagt, manche nicht-muslimische Ärzte und Experte haben herausgefunden, dass der Verzicht auf Essen und Trinken der beste Weg zur Heilung von Krankheiten ist. Er meint, dass das Fasten auf Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Bluthochdruck, hoher Cholesterinspiegel und Diabetes eine große Wirkung hat. Nach seiner Meinung wird durch den Verzicht auf Essen und Trinken der Körper die unnötigen Fettanteile verbrennen und daher verhindert er auch, dass der Mensch übergewichtig wird. Ein österreichischer Arzt namens Bazilius meinte, bei der Behandlung von Krankheiten ist gut möglich, dass Hunger eine größere Wirkung hat, als Medikamente wirken können. Ein weiterer europäischer Arzt namens Helber ordnete seinen Patienten an, ein paar Tage auf das Essen zu verzichten und danach leichte Speisen zu sich nehmen. Dr. Ejroi sieht die Wirkung des Hungergefühls und Fastens auf manche Krankheiten darin, dass der Körper durch Hungerleiden zu den Nahrungsreserven greift. Wenn es von außen kein Essen für den Körper gibt, werden automatisch fürs Überleben die Reserven zum Einsatz kommen. Das heißt, der Körper ernährt sich von dem, was er vorher gespeichert hat. Zuerst greift er zu den Zucker- und Fettstoffen und danach zu jenem Gewebe, das nicht mehr funktioniert. Fasten oder eine bestimmte Zeit Hungerleiden verursachen, dass krankes Gewebe mit neuem ersetzt wird. Aus diesem Grund sind manche Ärzte der Meinung, dass Fasten das Jungsein wieder zurückbringen kann. Fasten ist ein aufbauendes, weises Programm. Es hat außer körperliche Einflüsse auch viele geistige und moralische Vorteile. Religiöse Großgelehrte beschreiben die Rolle des Fastens auf Seele und Moral wie folgt. Fasten hält den Menschen von schlechten Taten fern und hilft ihm, die spirituelle Vollkommenheit zu erreichen. Obwohl die Humanwissenschaft nicht alle Geheimnisse der islamischen Lehren klären konnte, gelangt es der Menschheit dennoch, manche Realitäten dieser himmlischen Programme zu erkennen. Bis zu einer weiteren Folge. Bedru.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.